Es folgt nun der Predigtext aus Johannes 2, die Verse 13 bis 22. Die Reinigung des Tempels. Und der Juden Ostern war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel sitzen, die da Ochsen, Schafe und Tauben feil hielten, und die Wechsler. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Ochsen, und verschüttete den Wechslern das Geld und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben feil hielten: Traget das von dannen und machet nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht im Psalm 69, Vers 10, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Da hoben nun die Juden an und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du solches tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brechet diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Da er nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte.
Ich bete. Ja, danke, guter Gott, dass du uns durch die Evangelien so gut Einblick gibst in das Leben deines menschgewordenen Sohnes. Und dass wir dem nachdenken können, wie du, Jesus Christus, über diese Erde gegangen bist, wie du dich in bestimmten Situationen verhalten hast und was das für uns bedeuten könnte. Im Nachdenken darin, Herr, hilf uns durch deinen guten Geist. So rede du jetzt zu uns und hilf, dass wir recht hören. Amen. Liebe Gemeinde, das wäre sicher heute eine Schlagzeile wert. Religiöser Wirrkopf wütet im Tempel. Oder Glaubensaktivist wird handgreiflich. Kampf gegen die Kommerzialisierung des Tempelbetriebs. Allein diese beiden Varianten machen deutlich, dass man die Geschehnisse damals durchaus unterschiedlich wahrgenommen haben dürfte. Die Geschichte von der Tempelreinigung, so wie sie oft genannt wird, ist eine der wenigen, die nicht nur bei den sogenannten 3 synoptischen Evangelien, sondern auch im 4. dem Johannesevangelium erzählt wird. Und bis in die Verhandlungen vor dem Hohen Rat hinein spielt die Ankündigung Jesu eine Rolle, dass dieser Tempel abgerissen wird, er ihn aber in 3 Tagen wieder aufbauen werde. Der Vorwurf war scheinbar so einprägsam, dass er auch noch etliche Zeit später im Prozess gegen Stephanus wieder genannt wird. Im Tempel begegnet uns hier also ein ganz anderer Jesus, als wir ihn sonst so vor Augen haben. Nicht sanft, sondern wütig. So lautet ja eben auch das Thema dieser Woche in dem Andachtskalender-Notiztagebuch: Dich schickt der Himmel unterwegs notiert. Dabei finde ich es erstaunlich, wenn man den Text noch mal so analysierend sich anschaut, wie zurückhaltend Johannes erzählt. Er enthält sich jeglicher Beschreibung oder Vermutung über den Gemütszustand Jesu. Keinerlei Emotionen werden genannt. Das Ganze klingt fast wie ein Polizeibericht. Nüchtern, nur Jesu Handlung wird erzählt und das, was er gesagt hat. Und das ist nicht nur bei Johannes so, sondern auch bei den anderen Evangelisten. Auch da ist diese Episode in nur wenigen Sätzen geradezu skizzenhaft berichtet. Johannes steigert die Szene allerdings durch die Peitsche, die Jesus sich aus Stricken macht, die aber eben aufgrund der großen Opfertiere der Rinder und Schafe zum Treiben notwendig war. Denn von diesen erfahren wir bei Matthäus, Markus und Lukas nichts. Wenn wir uns Bilder der Kunst ansehen, dann entdecken wir dort immer einen durch die Menschenmasse wütenden Jesus. Von Tieren ist oftmals gar nichts mehr zu sehen. Da prügelt der Herr mit dieser Geißel auf die Menschen ein. Im Text selber ist dafür eigentlich kein Anhalt, wenn denn nicht die deutschen Übersetzungen das alle so missgestalten würden. Denn eigentlich steht da ganz wörtlich in diesem Vers, er trieb sie alle zum Tempel hinaus. Und dann kommt ein Komma sozusagen im Griechischen gedanklich und dann eine Erklärung, wer denn alle ist, nämlich alle Rinder und Schafe. Also die Menschen wurden von den Tau oder dem Stricken nicht gepackt. Er hat die Großtiere hinausgetrieben, dass natürlich die Händler, denen sie gehörten und die damit Geld verdienen wollten, hinterherstürzten. Das, denke ich, liegt auf der Hand. Und bei den Taubenhändlern handelt er ja ganz anders. Zu denen geht er hin und sagt, bringt eure Kästen raus. Punkt. Die haben hier nichts zu suchen. Und doch bleibt, auch wenn wir das nochmal so differenziert uns angeschaut haben, das Bild von Jesus, dass er hier handgreiflich wird. Er redet nicht nur, sondern er wird körperlich aktiv. Und ich vermute, er ist auch laut geworden. Er sorgt für Unruhe und für Aufsehen. Wenn große Tiere in Bewegung geraten, dann kann das Menschen schon gefährlich werden, aber zumindest sie in Angst und Schrecken versetzen. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal auf einem Deich gestanden hat und plötzlich kam so eine Herde Schafe, die da zunächst noch friedlich gegrast haben, in Bewegung. Und wenn man da dazwischen gerät, das ist schon... Oder vielleicht auf einer Weide, wo Kühe plötzlich auf einen zulaufen. Wenn so, ich weiß nicht, was wiegt so eine Kuh... 250 oder 200 Kilo, wenn die auf einen zurennt, da wird einem schon Angst und Bange. Jesus sorgt also auf jeden Fall dafür, dass der ganze Tempelprotrieb so kräftig aufgemischt wird, gestört wird. Können wir uns vorstellen, dass er das aus eiskalter Berechnung, ohne jegliche Emotion getan hat? Nur eben so, um kräftig Unruhe zu erzeugen, Aufsehen zu erregen. Als Mütter ihre Kinder zu Jesus bringen und die Jünger sie abwiesen, weil sie, wie das damals so die Vorstellung unter den jüdischen Frommen war, Kinder es nicht wert sind, dass man sich um sie kümmert als frommer Mensch. Da erzählt Markus, als Jesus es bemerkte, wurde er zornig. Und in unserer heutigen Episode, da weist dieser eine kleine Satz mit dem Hinweis auf das, was die Jünger dachten, was ihnen in den Sinn kam, darauf hin, dass Jesus durchaus von dem angefasst war, was da im Tempel geschah. Sie erinnern nämlich einen Psalmvers, in dem der Beter, und dieser Psalm wird David zugeschrieben, also in dem, sagen wir ruhig, David vom Eifer für das Haus Gottes verzehrt wird. Der Eifer für das Haus Gottes ist wie ein verzehrendes Feuer in David gewesen. Da treten doch nun so richtig Emotionen offen zutage. Jesus ging in dieser Situation also nicht nur wenig sanft vor, sondern zornig. Wie ja auch von Gott, vor allem im Alten Testament, einige Male gesagt wird, dass er zürnte, dass er eiferte. Sich darüber ereiferte beispielsweise, dass Israel nach der Befreiung aus der Sklaverei in der Wüste immer wieder murrte und ach, wären wir doch in Israel, in Ägypten geblieben, dass das Volk so halsstarrig war. Und wir haben zwei Geschichten gehört, wo von Gott begeisterte Menschen, Nehemia und eben Mose, auch zornig wurden und dass ihr Handeln bestimmt hat. Ja, und eben insgesamt Gott und Jesus, auch das sagt die Bibel deutlich, von beiden wird es ausgedrückt, dass sie Zorn kennen. Als ob wir den nicht kennen würden. Das ist zutiefst menschlich. Versucht einfach mal jetzt einen Augenblick die zurückliegende Woche Revue passieren lassen vor eurem inneren Auge. Unter der Fragestellung, wo überall ihr euch über irgendetwas, eine Situation oder über irgendjemand geärgert habt. Einfach mal so einen kleinen Moment. Ich vermute, da braucht ihr gar nicht lange für. Meistens ist das so. Und ich vermute, dass dir da nicht nur eine Situation eingefallen ist. Sicher, es gibt Menschen, die sich schneller ärgern und es gibt Menschen, die das eher weniger tun. Aber Ärger ist ein Gefühl, das wir alle kennen, das in uns dann aufkommt, wenn uns etwas, wie man so schön sagt, gegen den Strich geht. Wenn wir etwas nicht gut finden. Die nächste Stufe ist dann der Zorn, der in uns aufkommen kann. Das ist dann schon etwas heftigerer Ärger, so könnte man sagen. So wie er damals eben in der Situation mit den Kindern bei Jesus hochkam. Und Wut ist das, so würde ich das mal davon unterscheiden, Wut ist das, was Zorn nach außen bewirkt. Also wo ich dem Zorn sozusagen freien Lauf lasse, wo er mich treibt und mein Äußeres auch sofort sichtbar verändert. Wenn jemand wütend ist, wie wir sagen so schön, hat er Schaum vor Mund, das vielleicht nicht gerade, aber man sieht's, das Gesicht wird rot, die Lippen werden zusammengekniffen und vielleicht explodiert er dann auch tatsächlich. Das Verb Wut oder wütend macht es deutlich, da wütet eben jemand. Zorn kann in mir brodeln, ohne dass er äußerlich sichtbar wird. Ich kann Zorn eben unterdrücken. Ich kann ihn, und das passiert dann, wenn ich ihn nicht rauslasse, in mich hineinfressen, weil Zorn Raum braucht. Entweder nach draußen oder, wenn ich dem da keinen Raum gebe, nach drinnen. Er frisst sich in meine Seele. Zorn ist ein, wenn nicht das stärkste Gefühl, das wir kennen. Und Emotionen lassen sich nicht verhindern. Und das wäre ja auch schlimm, weil sie zu uns als Menschen dazugehören. Sie gehören zu unserer Gottebenbildlichkeit. Insbesondere das Alte Testament beschreibt Gott immer wieder sehr menschlich. Und ich glaube durchaus zu Recht. Die Frage ist eben nur, wie wir mit unseren Emotionen, wie wir konkret mit unserem Zorn umgehen. Was er mit uns macht oder wir besser gesagt uns machen lassen. In der christlichen Tradition zählt der Zorn zu den 7 Todsünden. Und auch wenn wir als evangelische Christen den Gedanken der Todsünde so nicht nachvollziehen können, so prägt er eben, weil er so lange in unserer Tradition mitläuft, auch uns. Zorn ist unter Christen nicht gelitten. Zorn ist auch in unserer abendländisch und damit ja eben christlich geprägten Gesellschaft nicht geschätzt. Wer seinen Zorn offen zeigt, wütend wird und wütet, der, so sagt man, hat sich nicht im Griff. Dabei haben die Wüstenväter, also die frühesten Mönche, so 3., 4. Jahrhundert nach Christus, die diese Vorstellung von der Todsünde mitgeprägt haben. Sie haben den Emotionen und damit auch dem Zorn durchaus Positives abgewinnen können. Sie haben aber vor allem gewusst, dass wir uns ihm stellen müssen. Denn Zorn, den ich in mich hineinfresse, der kann zerstörerisch sein. Da wird er nach und nach zu einem tiefen Groll, zu einer negativen Grundstimmung meiner Seele. Und die moderne Psychologie weiß heute das, was auch die Wüstenväter schon weitergegeben haben, aber sie kann es vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher ausdrücken, dass Zorn, der sich nicht auch mal Luft machen kann, ein Ventil findet, dass der zu Depressionen führen kann. Positiv kann Wut und Zorn auch etwas bringen. Sie gehören zu uns und sie haben einen Sinn. Die Energie darin kann mich zu etwas voranbringen, kann mir helfen, mich für etwas zu engagieren. Zornesausbrüche, wer Teenager mal zu Hause hatte, der weiß das, gehören eben in dieser Altersphase zum Leben dazu, die Pubertät, da wo es immer mal wieder zu plötzlichen Explosionen bei den Heranwachsenden kommt. Doch der Zorn kann ihnen helfen, sich von den Eltern abzunabeln, abzugrenzen, die Distanz herzustellen und eben selbstständig, selbstverantwortlich zu werden, den eigenen Weg zu finden. Die Aggression, die Zorn mit sich bringt, sie kann mir helfen, das Verhältnis von Nähe und Distanz zu regeln. Zorn zeigt dem anderen, Vorsicht, hier kommst du dem zu nahe, da bist du übergriffig geworden, da hat der andere sein Sicherheitsterrain. Zorn kann mir helfen, eben einem anderen oder auch mir selbst Grenzen zu setzen. Und sie kann mir helfen, ein klares Ja und ein klares Nein zu sagen und nicht immer nur so mich eben auch in einer Frage öffentlich klar zu äußern, Stellung zu beziehen und damit eben die Gesellschaft mitzugestalten. Aktuelles Beispiel dafür sind die Freitagsdemonstrationen, die jetzt nach der Pandemie wieder losgehen. Da ist viel Zorn bei den jungen Leuten. Und dieser Zorn treibt sie, aktiv zu werden. So wie Jesus in unserer Geschichte eben auch nicht nur geredet hat, wie sonst zumeist. Oder eben sanftmütig und liebevoll Menschen geholfen, sie berührt, sie geheilt hat. Sondern wie er gegen Missstände wirklich handgreiflich geworden ist. Es war, und so nennen wir das dann ja oft, ein heiliger Zorn, der ihn gepackt hat. Denn es ging ihm um das, was Gott heilig ist. Was Gott gehört. Und was deshalb, weil es Gott heilig ist und zu Gott gehört und für Gott wichtig ist, eben auch für Menschen elementar ist, um mit Gott in Beziehung treten zu können. Der Tempel eben als der Ort, an dem Gott seine, so war damals ja die Vorstellung, und Jesus hat die nie über Bord geworfen zunächst mal, sondern hat es so stehen lassen, an dem Gott seine irdische Wohnstätte hat und an dem eben deshalb Menschen ihm begegnen können, mit ihm reden, ihn hören können, ihm ihren Dank ausdrücken mit den Opfern, die sie bringen. Jesus konnte und wollte das nicht dulden, dass diese Begegnungsstätte von den Menschen zu einer Markthalle gemacht wird. Auch hier also eine Grenzüberschreitung, an der Jesus sagt, stopp. Jesus sieht und handelt hier also gewissermaßen wie Gott, im Auftrag, im Sinne Gottes, den Menschen Grenze setzen. Dabei hat er sich nicht gegen den Opferkult gestellt. Er hat sich auch nicht dagegen gestellt, dass Menschen Geschäfte machen, damit andere ihre Opfer bringen und ihre Tempelsteuer zahlen können. Doch dass das Gebet, dass der Gottesdienst und dass auch die Opfer feiern, von diesem Geschäftstreiben übertönt wird, dass die Ruhe und die Konzentration auf das Wesentliche damit erschwert oder gar verhindert wird, das hat ihn umgetrieben, das hat ihn zornig gemacht. Also um Gottes und um der Menschen willen. Und so führt ja sein Handeln aus heiligem Zorn auch zu einem guten Ergebnis, nämlich zu einem Gespräch mit denjenigen, die für den Tempelbetrieb verantwortlich waren. So wie der Zorn des Nehemia dazu führte, dass er die Kraft fand und es auch das Volk mittrug, dass er sie alle zusammenrief, um über dieses Problem, das da aufgebrochen ist, zu reden miteinander und dazu eine gute Lösung zu finden, mehr Gerechtigkeit herzustellen. Jesus fragen die Tempelverantwortlichen, wer ihn denn autorisiert habe. Und in seiner Antwort wird deutlich, da wird es dann deutlich, dass er sagt, das Gebäude ist eigentlich nicht entscheidend. Das sind tote Steine. Es geht um den Geist, der dort wehen soll. Es geht darum, dass der Mensch sich ehrlich und wahrhaftig Gott zuwendet. Ob das der Sinn dieses Platzes ist oder ob da der Geist des Kommerzes weht und es darum geht, dass man gute Geschäfte machen kann. Im Gespräch mit einer Frau sagt er nur wenig später, dass es darum geht, dass der Mensch im Geist und in der Wahrheit anbetet. Der Ort spielt keine Rolle. Und so wie Jesus sein Schicksal mit dem Bild vom Tempel beschreibt, er wird abgebrochen und in 3 Tagen wieder aufgebaut, so hat Paulus dann das Leben der Christen oder wörtlich den Körper der Christen als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Dort findet das Entscheidende statt, im Leben des Christen, in seinem Herzen. Und wer das mutwillig oder auch fahrlässig verhindert, dass das passieren kann, den hat Paulus im Sinne Jesu zornig darauf aufmerksam gemacht. In seinen Briefen hat der Apostel so manches klare, deutliche Wort geschrieben. Wann werden wir zornig? Oder sage ich es persönlich, wann wirst du wütend? Denn ich vermute, zumindest so mancher von uns kann sagen, was ihn schnell auf die Palme bringt. Es sind oft bestimmte Reize, Trigger, die uns da eben explodieren lassen. Oder bestimmte Verhaltensweisen von Menschen, die uns anfassen, die Ärger in uns hochkommen lassen. In den vergangenen Wochen stand mal wieder ein PKW hier vorne auf dem Behindertenparkplatz vor der Kirche. Für mich ist das so ein Reiz. Mein Vater war aktiv im Schwerbehindertensport und auch in anderen Schwerbehindertenvereinen. Ich kannte durch ihn und habe mit ihnen Sport getrieben, etliche schwerbehinderte, gehbehinderte Menschen, Beinamputierte oder anderweitig Gehbehinderte, die auf einen solchen Platz einfach angewiesen waren. Und wenn der eben nicht zur Verfügung stand, einfach besetzt war, dann mussten sie wieder unverrichteter Dinge wegfahren, weil sonst der Weg zu dem Ort, wo sie hinwollten, zu weit geworden wäre. Ich habe damals den Fahrer darauf angesprochen und habe eine ziemlich patzige Antwort bekommen. Leider sind mir dann die passenden Antworten nicht eingefallen. Der Zorn war vielleicht noch nicht groß genug, dass er sich in Wut Raum gebrochen hätte. Wie auch immer, das hat mich dennoch weiter angefasst. Und ein paar Tage später bin ich dieser Person erneut begegnet und habe sie wieder darauf angesprochen. Und da hat sie dann auch bemerkt, dass sie meinte, diese Person, ja, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Du hattest schon recht, das war nicht gut. Und natürlich sollte dieser Platz frei sein für Menschen, die ihn brauchen. ähnlich zornig reagiere ich, und das weiß ich auch, und da würde ich auch sagen, da stehe ich auch gerne zu, wenn Menschen oder wenn insbesondere Christen sich antisemitisch äußern oder wenn sie rassistische oder menschenverachtende Sichtweisen offenbaren. Und ich weiß auch, dass es bestimmte Menschentypen sind, die mich schnell in Zorn versetzen können. Und da ist meine Beobachtung, dass es meistens solche sind, die mir ähnlich sind. Auch das kann man wahrscheinlich psychologisch irgendwie begründen. Da, an der Stelle zahle ich immer wieder Lehrgeld, weil ich merke, das hat eigentlich nichts mit dem anderen zu tun, sondern das hat eher was mit mir zu tun. Und da steht eben die Gefahr, den anderen im Zorn zu verletzen und damit Beziehungen zu gefährden oder gar dauerhaft zu belasten oder unmöglich zu machen. Vielleicht kennst du das ja ähnlich auch. Wir können von Jesus lernen, nicht alles einfach hinzunehmen. Wir können sensibel werden für das, wo unser Zorn angebracht ist, wo er heiliger Zorn sein kann. Und wir können von ihm lernen, den Zorn so zu kanalisieren, dass er andere nicht verletzt, dass er nicht Gräben aufreißt und das Miteinander unmöglich macht, sondern dass er zum Nachdenken führt, zum Dialog, damit sich etwas ändert, bessert. Gottes guter Geist kann dir helfen, dass du mit deinem Zorn gut umzugehen lernst. Bitte ihn doch einfach darum, denn dich schickt der Himmel. Amen.